BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Schloss Neuschwanstein von König Ludwig II. Kennen Sie. Gegenüber, oberhalb vom malerischen Alpsee, liegt das Schloss, das sein Vater, König Max II., erbaut hat, Schloss Hohenschwangau. Und all das kehrt zu Schwangau, dem Dorf der Königsschlösser, am Fuß von Säuling und Tegelberg. Schwangau hat eine lange Geschichte. Tradition und Brauchtum wird dort gepflegt und gelebt. Es gibt viele gastronomische Betriebe, Hotels, Wirtshäuser und sogar ein Schlossbrauhaus. Ja, und so langsam kommen jetzt meine beiden heutigen Gäste ins Spiel. Der eine Sternekoch, der andere Braumeister und Chef vom Schlossbrauhaus. Grüß Gott und herzlich willkommen im Münchner Funkhaus, Simon Proksa und Andreas Helmer.
Grüß dich, Johannes.
Grüß dich. Ja, ihr zwei habt was Großes, Schönes vor, weil am kommenden Samstag wird zu Füßen der Schlösser gar königlich aufgetischt, könnte man sagen, Simon.
Ja, wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, und zwar wollten wir auf unsere Region ein bisschen aufmerksam machen, und ja, wir haben natürlich wahnsinnig viel zu bieten in Schwangau. Was gibt's? Nichts Hochmodernes, aber es gibt natürlich ganz viel Tradition. Es gibt viele Wirtshäuser, sagen wir mal, großes Glück, was ja heutzutage nicht mehr üblich ist. Und ja, jetzt haben wir gesagt, da müssen wir darauf aufmerksam machen, wie Erzeuger, wie Landwirtschaft funktioniert und wie das gepaart mit unseren gastronomischen Betrieben in Schwangau auch zusammen harmoniert. Und da haben wir gesagt, da müssen wir festmachen, und so ist das zustande gekommen. Der erste Gedanke, dass man ein Festival macht, all die Leute zusammenzubekommen. Also wir haben ein ganzes Sammelsurium aus vielen Köchen aus der Region, aber auch überregional. Winzer haben wir, gibt es jetzt in Schwangau nicht so viel, Wein wächst nicht. ja, dann Andi als Brauer, aber noch andere Brauereien. Schnapsbrenner haben wir bei uns, und ja, das ist, glaube ich,
und das Ganze nennt sich Erstes Gourmet-Festival Schwangau. Erstes Schwangau-Gourmet-Festival. Und Simon, du bist da getroffen auf den Andi Helmer. Irgendwo ein bisschen zufällig, weil die Liebe dich ins Allgäu geführt hat über deine Frau Franzi.
Genau. Ich bin nach einigen Wanderjahren als Koch, hat es mich nach Heidelberg verschlagen, indem ich mein Hotelbetriebswirt gemacht hat, also eine Weiterbildung als Studium. Und dann habe ich, ja, noch, die wir jetzt schon 7 Jahre uns kennen. Und vor 2 Jahren haben wir dann gesagt, dann gehen wir zur Franzi nach Hause, die ja einen elterlichen Betrieb auch hat. Ja, und so bin ich jetzt auch sind der Andi und ich uns auch begegnet, ja.
Und aus diesem Betrieb stammt auch Andreas Helmer. Das ist nämlich auch dein Elternhaus, wo die, genau. Die Franzi ist deine Cousine.
Franzi ist meine Cousine, und der Simon und ich haben uns ja schon vor ein paar Jahren auch kennengelernt, natürlich. Und letztes Jahr war der Simon und Franzi unser Faschingsprinzenpaar, und da haben sehr viele Tage auch bei mir im Brauhaus verbracht und Nächte. Und da ist es irgendwie so, oh, dann der Gedanke gekommen, da ist viel Platz bei mir und wir können da sowas anbieten, dass man so viele verschiedene Stände machen können, weil einfach die Lokalität oder die Location das hergibt, dass man wirklich ein vielfältiges Programm auf die Beine stellen, ich sag mal mit überschaubarem Aufwand.
Mhm. Also bodenständiges gepaart mit hochwertigster Kulinarik.
Ja, das war die Idee. Wir haben, also muss man vielleicht ein bisschen zurückdenken oder zurückblicken, als ich nach Schwangau gekommen bin. Ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her, vor 2 Jahren. Klar, habe ein bisschen was gesehen, und dann bin ich den ersten Tag in der Küche gestanden und habe mir so angeguckt, was wird da gemacht im Hotel Helmer oder im Schneider Hansa, wie man bei uns sagt. Und habe dann halt gesehen, ja, super, hier wird da eigenes Schinken gemacht. Man hat einen Kartoffelmenschen, der uns alle paar Wochen mit Kartoffeln beliefert. Wir haben halt alles irgendwie regional, aber keiner spricht darüber. Und das ist natürlich schon irgendwie eine Mordsache. Also irgendwo anders in Berlin würden sie jetzt sagen, brutal regional, und wir haben es halt einfach so. Aber
der Allgäuer macht es einfach so, der rettet darüber.
Wir reden heute ein bisschen drüber, darum sind wir da. Der Vormittagsratsch auf BR Heimat, habe die Ehre. Meine beiden Gäste heute, die haben in ihrer beruflichen Laufbahn schon einige Stationen hinter sich, auch international. Der eine, Andreas Helmer, als Braumeister, der andere als Koch, als Sternekoch, der Simon Proksa. Simon, die Liebe hat dich ins Allgäu nach Schwangau verschlagen, haben wir vorhin schon gehört, deine Franziska Helmer. Bevor du in Schwangau gelandet bist, gebürtig aus Karlsruhe, aufgewachsen in der Südpfalz, da liegt einiges dazwischen. Fangen wir mal in der Südpfalz an.
Ja, genau, ja, geboren in Karlsruhe. Da wird man bei uns fast ein bisschen gehänselt ab und zu als Pfälzer. Das ist ja doch im Badischen. Ja, genau, in der Südpfalz aufgewachsen, ja, ehemals 8. Regierungsbezirk, immerhin, also ein bisschen weiter weg von Bayern, aber es war ja mal Bayern. Dort habe ich meine Ausbildung zum Koch gemacht. Und wollte danach ein bisschen was sehen. Klar, man ist natürlich auch...
Lass mich da kurz einhaken. Wenn du sagst, meine Ausbildung zum Koch gemacht, war das eine Notlösung? War das ein Herzenswunsch? Oder hat es sich einfach so ergeben? Gibt ja viele Gründe, wo es einen als Jugendlicher erst einmal hin verschlägt. Und zum Schluss wird es eine ganz andere Richtung noch.
Ja, also das war eher ein Zufall. Also wir hatten ein Schülerpraktikum, was so gängig ist. Das habe ich gemacht in Karlsruhe in einem Hotel und ich habe das dann halt gemacht. Das hat mir gut gefallen. Also du hatte jetzt gar nicht so die Option, was anderes. Und
das war nicht der Lava schon irgendwo, den du dir in der Gegend gedacht hast oder sonst
also, wir haben daheim immer schon gern gekocht, also die Eltern, aber das ist jetzt nichts, was. Also man hat das halt gemacht und dann hat einem das zugesagt und wollte jetzt nicht mich noch weiter umschauen und dann hat habe ich es halt weitergemacht. Also gar ja. Nichts Spezielles, kann ich nicht irgendwie, manche sagen dann bei der Großmutter unterm Tisch gestanden und oder neben dem Tisch gestanden und die Dampfnudeln oder was zugeschaut. Also klar, vielleicht auch. Also ich finde es einfach ein schönes, es ist ja auch Handwerk viel. Also man macht was und hat direkt was auf dem Teller liegen und hat direktes Feedback von einem Gast. Also das ist eigentlich ist es ein schöner Beruf und das ist immer geblieben in der ganzen Zeit.
Aber es ist ja dann doch ein langer Weg und man muss schon Engagement und Disziplin mitbringen, zumal wenn man in solche Höhen vordringt, wie du es auf deinem doch jungen Werdegang bisher schon gemacht hast. Du bist jetzt 35?
36, genau. Ja, freilich, Motivation gehört dazu, aber ich glaube, das kann man in jeder Branche haben, je nachdem.
Also wäre wünschenswert, ja.
Ja, wäre schon winzig. Also man muss ja nicht, das ist ja auch alles okay, jeder kann auch einfach nur Koch sein und das machen und man muss ja nicht immer nach Sternen greifen oder nach höheren Betrieben. Es ist ja auch wirklich schön, wenn jemand mal 35 Jahre in einem Betrieb bleibt oder länger und dort einfach nur kocht. Also die Abwechslung bringt der Beruf schon mit sich, finde ich.
Bei dir war natürlich auch viel Abwechslung dann doch durch verschiedenste Stationen. Nimm uns da mal mit auf diese Entwicklungsreise von dir an renommierten Häusern dann.
Ja, also nach der Ausbildung habe ich schon geschaut, was ist denn, es war ein Kettenhotel, Renaissance hieß das. Und dann habe ich schon gesagt, okay, wo geht's jetzt hin, was für Möglichkeiten gibt es denn? Ich hatte eigentlich wenig Ahnung, also ich war da 19 Jahre alt und dann bin ich nach Wolfsburg ins Ritz-Carlton. Das ist dann schon eine Adresse damals gewesen, das war 2008.
Wie kommt man auf so eine Adresse?
Das lag dann halt wirklich an der Hotelkette. Dann habe ich gesagt, oh, da, was sind so die besten Häuser? Und dann habe ich gesagt, ja, da bewerbst du dich jetzt. Es gibt zwei Ritz-Carltons, eins ist in Berlin. Die haben mich nicht genommen. Da weiß nicht, das hat nicht funktioniert. Und dann war ich eben noch zum Vorstellungsgespräch in Wolfsburg. Das hat getaugt und dort habe ich dann meine erste Stelle als Commis de Cuisine heißt es begonnen. Es hatte zwei Restaurants damals, ein, ich sag mal, gut bürgerliches Restaurant und ein Sterne-Restaurant. In dem Sterne-Restaurant durfte ich nicht arbeiten, da war ich noch zu jung und zu wenig Erfahrung gehabt. Das hatte damals zwei Sterne schon.
Das ist das Aqua.
Das ist Aqua, genau, in Wolfsburg. Und da habe ich aber trotzdem, die Küche war damals noch als eine große Küche und habe dann trotzdem alle kennenlernen dürfen, die großen Köche. Ich hatte keine Ahnung, was sie da machen, aber es hat super ausgeschaut und hat auch geschmeckt. Also war für mich schon auch eine wichtige Station, weil ich das erste Mal in Kontakt getreten bin mit wirklich Sterneküche und das, was damals passiert ist, das war auch ein besonderes Jahr, weil die damals von 2 auf 3 Sterne gegangen sind. Das ist so eigentlich die Königsklasse. Also mehr geht nicht beim Guide Michelin. Und Ja, teilweise sind jetzt, also ein Koch, der jetzt zum Beispiel auf unserem Gourmet-Festival ist, den habe ich damals schon getroffen, der Moses. Das ist ganz ein toller Zufall eigentlich.
Da kommen wir nachher noch drauf, wie sich der Kreis wieder schließt oder wie man halt alte Verbindungen wieder aufleben lässt oder aktiviert irgendwie.
Ja, und dann ging so sein Werdegang. Das ist dann, glaube ich, relativ typisch für Köche. Ich bin danach wieder zurück nach Süddeutschland. Das hat mich doch vielleicht ein bisschen wohler gefühlt. Und war dann im Badischen, im Finstal, in der Villa Hammerschmiede. Bin dann in die Pfalz zurück, war dann in Deidesheim. Das sind alles Sterne-Restaurants, wo man halt so seine Wanderjahre erlebt als junger Koch.
Dann das eine war eben, wie du sagst, Villa Hammerschmiede und das war der Kretschauer Hof.
Kretschauer Hof, genau, in Deidesheim mit dem Restaurant Freundstück. Und dann ging das halt auch schon so, man kannte jemanden vorher und hat gesagt, okay, dann mal dahin, das ist ein tolles Haus. Also schon eine Empfehlung, vielleicht hat man jemanden vor Ort gekannt, der da kocht oder ein Kollege ist dann. Und so kam das und dann war ich wieder zurück in der Pfalz. Auch schön, also da fühle ich mich auch sehr wohl. Und dann war ich so Mitte 20, Anfang Mitte 20 und habe überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich gesagt, jetzt vielleicht mal ins Ausland schauen und dann habe ich gesagt, was interessiert mich denn so weltweit? Und dann gab es halt ein Restaurant, was für mich total rausgestochen ist, das war das Key Restaurant in Sydney.
Bis nach Australien.
Bis nach Australien, ja. Das fand ich beeindruckend, weil da ist dann in Sydney, in der riesen Metropole, ein Koch, der da in ganz Australien eigentlich der bekannteste Koch ist, Peter Gilmore. Und der kocht halt wirklich mit den lokalen Produkten auf Weltklasse-Niveau. Und das fand ich immer toll. Also das war beeindruckend, wie der mit den Produkten umgeht. Also allein ganz, ganz einfach, wenn er in der Küche steht und die Produkte anfasst, wie man mit denen arbeitet, wie man damit anrichtet. Das hat mich schon beeindruckt. Also ganz, ganz untypisch, sage ich mal, für das, was man in Europa macht oder wie man in Europa auch anrichtet, aber trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das war eigentlich schon eine sehr prägende Zeit auch, ja.
In die Küchenpraxis, in die Praxis des Kochs, eines Sternekochs, da tauchen wir nachher noch ein bisschen ein, bitteschön. Jetzt, wenn wir deine Stationen sozusagen der Vollständigkeit halber noch weitermachen, wie lange hat die Sydney-Episode bei Peter Gilmore gedauert?
Das war circa ein Jahr und danach bin ich zurück nach Deutschland und da war dann schon vorher klar, okay, jetzt brauche ich eine Entscheidung, entweder bleibe ich in Australien, weil ich dort auch ein Sponsorship-Visa angeboten bekommen habe und die Alternative wäre in Frankfurt.
Was heißt das?
Also dann kann man für, ich glaube, 2 Jahre ist das dann, kann man dann dort, hat dann eine Aufenthaltsgenehmigung, wo man auch arbeiten kann. Oder ich mache in Frankfurt ein Restaurant auf mit einem bekannten Sternekoch, der Juan Amador, der in Österreich in Wien sein Restaurant mittlerweile hat. Ist auch ein 3-Sterne-Koch. Den ich halt vorher auch schon mal hier und da kennengelernt habe. Und ich war damals Sous-Chef, da war der Dennis Meyer, war der Küchenchef noch. Und der Dennis hat mich immer angefragt, ja, magst du nicht zu uns kommen? Und wir machen zusammen das Restaurant in Frankfurt im Kempinski Hotel auf. Das haben wir dann gemacht. Ich bin zurück nach Deutschland. Ja. Das haben wir dann gemacht. Nach 2 Jahren oder 1,5 Jahren bin ich dann Küchenchef auch geworden. Und dann ist es ja so, dass dann der Guide Michelin, der die Sterne vergibt, jedes Jahr ein Restaurant testet und dann halt das große Glück gehabt, dass die dann gedacht haben, das oder empfunden haben, das hat gut geschmeckt und das reicht für einen Stern. So machen wir das. Und dann kam es dazu und jetzt, also ja, Sternekoch ist ein bisschen, kann man falsch verstehen, weil ich habe diesen Stern 2 Jahre halten können in dem Restaurant, in dem ich eben Küchenchef gewesen bin. Das Restaurant gibt es jetzt als solches nicht mehr nach meinem Weggang. Aber ja, ich meine, das war halt, deswegen sagt man umgangssprachlich Sternekoch.
Also den Stern nimmt man nicht mit?
Nein,
den nimmt
man nicht mit.
Also du hast jetzt,
Macht ja Sinn, das ist ja logischerweise immer ans Restaurant gebunden. Es ist ja ein Buch, was rauskommt, jedes Jahr wird getestet, inkognito. Der Tester kommt rein, bewertet das, schreibt einen Bericht und dann wird eben entschieden, ist das Restaurant 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne würdig und das ist schon was ganz Besonderes und klar, macht mir auch stolz, freilich. Und trotzdem hebe ich jetzt deswegen nicht ab. Also,
ja, es ist auch interessant, wie locker flockig du erzählst. Und dann habe ich da gekocht und dann war der Stern einmal da. Ja,
Ja.
So ja. Das lacht auch der Andi.
Ja, also klar, natürlich ist es mit viel Arbeit verbunden.
Das möchte ich noch ein bisschen tiefer wissen, die viele Arbeit und was die Sterneküche dann ausmacht. Und im Übrigen war ja in Frankfurt noch nicht Schluss. Habe die Ehre auf BR Heimat. Der Sternekoch Simon Prokscha erzählt ein bisschen von seinem Werdegang, bevor er ins Allgäu gekommen ist, noch schwanger, wohin ihn die Liebe verschlagen hat, zu den Helmers, zu seiner Franziska. Simon, Sternekoch in Frankfurt, im Kempinski. Srabua bei Juan Amador hat das Lokal da geheißen. Srabua gibt es öfter. Was hat es damit auf sich?
Genau, das ist ein Konzept von Kempinski, was es mehrmals gab. Ich bin jetzt gar nicht so drin, ob es die immer noch gibt. Ich glaube nicht. Also das in Frankfurt ist eben geschlossen. Das war das Sterne-Restaurant von den dreien gab es damals. Dann gab es nur eins von Tim Raue in Berlin. Und dann gab es noch ein anderes, wo mir jetzt der Name auf jeden Fall nicht. Also es ist ein Konzept, wo so ein bisschen als Fusionsküche auch gesehen wird. Mit europäischen Techniken gepaart mit dem asiatischen Einfluss und asiatischen Produkten auch. Das war das und haben wir das gemacht, wie gesagt. Und 4 Jahre insgesamt war ich knapp dort. Im Anschluss habe ich dann gesagt, jetzt möchte ich mich selbstständig machen. In Frankfurt auch. Das wurde auch relativ konkret. Hatte schon ein Objekt, dort, allerdings ist dann mein Geschäftspartner damals, der hat ein bisschen kalte Füße bekommen. Und ich wollte es dann auch alleine machen tatsächlich. Allerdings habe ich dann schnell gemerkt, ich kann zwar jetzt mittlerweile nach 10 Jahren Koch, war es damals, oder ein bisschen länger, oder 12 Jahren Koch, ein bisschen kochen, aber von,
ja, ein bisschen kochen.
Von Betriebswirtschaft habe ich, ja, von Betriebswirtschaft habe ich keine Ahnung. Also überhaupt nicht. Und wie man ein Geschäft führt, was braucht man da jetzt? GmbH, ja, schon mal gehört und mehr wusste ich nicht. Und das war dann eben die Entscheidung danach, mit 30 Jahren war ich dann, noch eine Weiterbildung als Betriebswirt zu machen.
Aha.
Was dann auch passiert ist. Und zwar gibt es die Hotelfachschule in Heidelberg und dort kann man eben einen Küchenmeister, Sommelier, werden da ausgebildet, Sommeliers, oder halt eben Hotelbetriebswerte. Das ist eine zweijährige Weiterbildung.
Kann man das auf jeder Hotelfachschule so machen oder gibt es da verschiedene Ausrichtungen jeweils?
Da gibt es schon verschiedene Ausrichtungen, ja. Die in Heidelberg ist so die älteste in Deutschland. Ich glaube, die ist ja sogar 100-jähriges Jubiläum. Und auf der Schule.
Stehen die dann, wie soll ich sagen, beeindruckt da, wenn schon ein ausgezeichneter Sternekoch sich da bewirbt und da nochmal Weiterbildung machen will?
Ja, ich habe das ja nicht jedem gleich erzählt.
Ja, aber ich denke mir jetzt in der Branche, das kennt man ja vielleicht und dann liest man, da kommt der Name Prokscha, Simon Prokscha daher und dann reißt es einen.
Ja,
das war nicht ganz so.
Hier und da schon, das kam schon vor vielleicht, aber. Mir war das eigentlich nicht so wichtig und das haben wir alle gleich gemerkt, dass ich da jetzt nicht großen Wert drauf lege, sondern mir war es halt wichtig. Also Hotelfachschule Heidelberg ist ja schon auch nicht nur die Weiterbildung, das Studium, sondern ist natürlich auch so ein bisschen Netzwerken. Man lernt ganz viel motivierte Leute kennen, die ja auch schon alle was gesehen haben.
Ja. Netzwerken kommt dir natürlich jetzt auch zugute für euer Gourmet-Festival am kommenden Wochenende in Schwangau,
ja,
oder?
Ja, absolut, ja. Aha, also okay. Von der Zeit, ja, ich meine, gut, also das ist der Grund, weswegen ich jetzt im Allgäu bin, also oder in Schwangau. Also das hat schon damit zu tun. Und ich meine, es liegt halt ja, auch.
Konkret wegen, weil da hast du kennengelernt.
Die Franzi eben, genau. Ja. Also dann an die seine Cousine. Ja, in meinem Studium, da gehören natürlich auch Feste dazu. Die Gastronomen, die können das auch gut. gibt es halt hier und da mal die ein oder andere Party, wo man sich halt näher kennenlernt. Und so ist es dann halt auch einfach mit der Franzi passiert. Die habe ich dann. Ich glaube, es war eine Halloween-Party oder sowas tatsächlich.
Aber bevor es ins Auge gegangen ist, hast du noch eine Station in Karlsruhe eingelegt.
Genau, direkt nach dem Studium bin ich dann nach Karlsruhe gegangen. Ich habe so ein bisschen geschaut, was macht man nach dem Studium. Jetzt bist du Betriebswirt, dann bist du Koch. Ich habe mir tatsächlich auch schwer getan, was zu suchen, was zu mir passt, weil dann hat man ja auch ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, was taugt mir denn, was wird mir denn zusagen. Und dann bin ich ja durch einen Zufall auf das auf eine Restauranteröffnung gestoßen in Karlsruhe. Und da habe ich mich zunächst als Küchenchef beworben. Bin dann direkt eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch. Die Inhaber damals haben natürlich gleich gemerkt, okay, jetzt bist du ja nicht nur Koch, sondern du hast jetzt auch betriebswirtschaftliche Ahnung. Willst du nicht der Betriebsleiter von dem neuen Projekt werden, was wir eröffnen? Das habe ich dann gemacht. Und somit habe ich im März 2020, sollte eigentlich die Eröffnung sein, das war dann im Juni aus bekannten Gründen, auf Juni verschoben worden. Und im Sommer dann 2020 haben wir dann das Restaurant Tawayama in Karlsruhe eröffnet, was auch wieder so in Richtung Asia-Fusionsküche geht. Ja, also ich habe da so ein bisschen was erlebt in der Geschichte. Klar, in Australien war natürlich auch ein starker asiatischer Einfluss, durch die Nähe an Japan auch stark beeinflusst und Korea. Und ja, es war immer gut. Ich habe mich da sicher gefühlt mit der Sache. Aber ja, so das Herz war irgendwie so ein bisschen andere Küche. Somit war ich gar nicht so. Also hat es mir auch getaugt, dass ich wirklich da nicht in der Küche stand, sondern in geschäftsführender Funktion. Aha.
Ich wollte mich gerade fragen, ist dir nicht was abgegangen, wo es dir sozusagen in den Fingern kribbelt, als Koch mit Hand anzulegen?
Ja, klar, aber da hatte ich fast zu wenig Zeit dann damals, weil für mich war es natürlich die erste Stelle, in der ich nicht in der Küche stand. Also ich musste mich ja komplett umplanen, wie arbeite ich denn tagtäglich, weil so wie man in der Küche schafft, man fängt morgens an und bereitet seinen Mise en place vor, seine Vorbereitungen.
Den Laien, hilf mir drauf, bereitet sein Mise en place vor, was heißt das?
Was man halt so Abend braucht. Also man pariert sein Fleisch oder man putzt sein Fleisch zu und sein Fisch und sein Gemüse und schneidet alles, sodass es halt abends schneller geht, sodass der Gast halt keine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde auf sein Essen warten muss. Und das funktioniert natürlich im Büro nicht. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen lernen müssen. Und das hat mir auch Spaß gemacht durchaus, aber so richtig das Wahre war es dann doch nicht. Also hätte es schon auch weitermachen können. Aber ich glaube, so in der Küche taugt es mir schon doch.
Und das hast du verwirklicht mit deiner Franzi 2022?
Dann, das war dann 2022 im April. Bin ich eben mit der Franzi zusammen, also zu ihr zurück nach Schwangau gegangen. Und das war halt schon auch so, jetzt ist es ganz witzig, der Andi, sein Papa, der ist auch in der Küche bei uns und der war jetzt 40 Jahre lang Küchenchef. Jetzt ist es natürlich so, da schaut man schon, wer macht es dann weiter. Und dann hat man sich halt mal getroffen und schnuppert auch und sagen, ja, wird das passen? Und dann hat das einfach gepasst. Und dann kam eben die Entscheidung, super, dann gehen wir zu Franzi nach Hause und steigen mit ein, helfen mit in dem Familienbetrieb.
Das hätte mich interessieren noch, wie das der Sternekoch so verbindet. Sein Herkommen, deine hochwertigste, anspruchsvollste Sterneküche und dann kommst du in eine dann doch, was nicht die Helmer-Küche in Schwangau schmälert, aber in eine bodenständigere Küche zurück, also zurück ins Regionale. Und da möchte ich mit dir noch ein bisschen einen Ausflug machen in die Praxis der Sterneküche und auch inwieweit du das dann mit dem Regionalen verbindest. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Am kommenden Samstag findet das erste Schwangau Gourmet Festival statt im Dorf der Königsschlösser zu Füßen von Schloss Neuschwanstein. Und da feiert die lokale Gastronomie. Da wird die lokale Gastronomie gefeiert und regionale Produkte. Und dieses Festival verbindet dann Allgäuer Produzenten mit Spitzenköchen sowie Bierbrauern, Winzern und Schnapsbrennern im Schlossbrauhaus in Schwangau. Und die Initiatoren dieses Festivals, die sitzen bei mir heute im Studio, das ist der Andi Helmer vom Schlossbrauhaus und der Simon Prokscher, Koch im Hotel Helmer. Spitzenkoch, Sternekoch. Simon, du hast von deinem Werdegang schon erzählt und wir sind jetzt nah dran, wie es kam, dass du auf den Andi Helmer getroffen bist, nämlich über den Josef Helmer und deine Franzi. Und dass dir das wichtig ist, dass Regionales auf hochwertige Kochkunst trifft. Das sehen wir unter anderem mit diesem Gourmet-Festival. Jetzt habe ich vorhin schon angekündigt, ich möchte ein bisschen eintauchen in deine Welt. Sterneküche. Denkt mancher zuerst einmal doch vielleicht an Schnickschnack und Shishi. Nimm uns ein bisschen mit, wie schaut ein Sternekoch-Alltag aus? Und was ist für dich heute, wenn du an deine Ausbildung zurückdenkst, auf deinen Werdegang, was ist für dich heute sterneküchenwürdig? Mhm. Macht ein bisschen viel aufeinander.
Ja, also zu der Zeit, als ich eben noch als wirklicher Sternekoch tätig war in Frankfurt, dann im Kempinski Hotel, da war natürlich mein Alltag schon geprägt von Lieferanten suchen, Erzeuger, Produzenten suchen. Also nicht nur beim Großlieferanten, also man kann jetzt nicht irgendwie in den Supermarkt spazieren und seine Produkte kaufen, sondern die Produkte sollen halt schon im Vordergrund stehen bei einem hochwertigen Essen. Und das war eigentlich so die Vision von mir. Und gut, Geflügel kam hauptsächlich aus Frankreich. Pilze kamen von einem Pilzzüchter vor Ort oder man hat sie selber gesucht. Was man sammeln kann und darf, das wird gesammelt, ob es vom Bärlauch bis über, keine Ahnung, Luftzwiebeln sind oder sonst was. Da gibt es spannende Sachen. Die Fischhändler sollten möglichst regional sein, was es halt gibt an heimischen Fischen. So wurde eigentlich das Menü auch zusammengestellt. Also ich habe nicht geschaut, was habe ich jetzt gelernt und mit welchen Produkten, sondern ich habe eher geschaut, welches Produkt gibt es hier halt einfach und was kann ich daraus machen mit dem, was ich erlernt habe. Und im Grunde hat sich da eigentlich gar nichts geändert, weil, also nicht bei mir und aber auch nicht im Hotel Helmer, wo ich jetzt halt koche, weil, ich meine, der Josef oder der Sepp eben, der hat da auch jetzt 40 Jahre lang das gemacht, was es halt vor Ort gab. Man hat eine eigene Landwirtschaft, dort hat man halt Rindviecher. Da wird halt 3 bis 4 Mal im Jahr geschlachtet. Man hat das Fleisch, was man verarbeitet dafür, macht einen Schinken draus. Dann hat man die hiesigen Jäger, die einem Fleisch zu bringen. Dann hat man die Fischzüchter, die das bringen. Und das ist halt, das ist ja eigentlich für mich Sterneküche. Was gibt es in der Region und welche frischen Produkte bekomme ich dadurch? Und ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen rumschaut, was gibt es an Sterne-Restaurants von das, was man halt als allererstes oder viele im Kopf haben, ein recht steifer Service mit weißen Tischdecken, 20 Gänge mit ganz viel Besteck, wo man nicht weiß, wo es hingehört und zig Wein und oh Gott, jetzt kenne ich mich mit der Weinkarte nicht aus. Und ja, also das muss überhaupt nicht sein. Also es gibt da ganz lockere Sterne-Restaurants auch. Und wir bei uns, speziell jetzt im Hotel, wir sind halt einfach eine bayerische Wirtschaft. Also bei uns gibt es Mittwochs und Schweinsbraten, Samstag gibt es Spanferkel und Haxen, es gibt da was Vegetarisches, es gibt Krautkrapfen, so typisch allgäuerisch, die machen wir selber. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Und dann haben wir halt auch kleines Menü, was wir halt anbieten, wo halt einfach noch ein spezieller Fokus auf den Produkten liegt, wo man die halt auch benennt. Da steht dann nicht nur, wir haben jetzt ein Joghurt-Eis und dann ist das halt Joghurt-Eis gemacht vom Christian, der aus Ottobeuren kommt und uns mit Joghurt beliefert und wir machen das Eis draus. Oder von der Franzi, die ja Buchweizen und die Hirse. Oder vom Franz, der die Lachsforelle. Oder halt aus der eigenen Landwirtschaft das Rindfleisch. Und das ist ja eigentlich, also das ist für mich halt Sterneküche. Wir machen es halt aber trotzdem auf eine ganz lockere Art und Weise. Also es ist halt einfach entspannt. Und der eine ist das Menü in 5 Gängen und nebendran hockt halt einer und der ist jetzt eine Haxe. Und das ist ja eigentlich nett, also ganz unkompliziert. Und so ist das Konzept bei uns und so macht es mir eigentlich auch am meisten Spaß. Und so kann ich auch jetzt sagen, es wird mir nicht langweilig als Koch oder wenn ich jetzt jeden Tag das Gleiche machen würde, dann wäre es vielleicht so. Aber so ist es eigentlich eine schöne Mischung und auch eine schöne Mischung, wie man in so ein Wirtshaus gehen kann heutzutage, wo es halt auch für jeden was gibt, ja.
Vor dem Hintergrund ist dann auch euer Gourmet-Festival am kommenden Samstag zu sehen. Also dieser Bezug und diese Besinnung aufs Regionale.
Das ist die Idee eigentlich, so wie es entstanden ist. Wir haben, ich finde schon, dass man halt darauf aufmerksam machen muss, was eigentlich da passiert in so einer Wirtschaft, weil man geht ja nicht hin und isst den Zwiebel rausbraten, sondern dahinter stecken ja ganz viele Prozesse und es gibt immer irgendjemand, der macht sich Gedanken, wo bekomme ich das her? Und die Idee vom Gourmet-Festival ist halt die, dass man schon sagt, okay, ihr liebe Köche, ihr habt jetzt hier einen Pool an Lieferanten oder Erzeugern, macht was draus.
was da draus gemacht wird, das, da gehen wir jetzt dann eingehend drauf ein. Vorher müssen wir aber nur den Hausherrn, der für dieses Gourmet-Festival seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und jetzt ist er nämlich dran, der Andreas Helmer, mit dem du, Simon, das zusammen stemmst. Andi, die Gastronomie liegt sozusagen in der Familie. Der Helmers in Schwangau, das kann man schon so sagen, oder?
Ja, also da bin ich natürlich schon vorbelastet. Durch meinen Vater, der Küchenchef im Hotel war und immer noch tätig ist natürlich. Und mein Onkel als Gastronom, meine Tante, mein anderer Onkel, bei dem war ich jahrelang am Campingplatz in den Ferien immer tätig, habe da schon, sage ich mal, gastronomische Erfahrung sammeln dürfen und auch, gesammelt, wirklich in alle Varianten. Und dann bleibt man halt da hängen. Wenn es einem Spaß macht, sage ich mal, war das so mein Ding.
Ja, dein Ding, ich habe gelesen, du hast schon als Bub jetzt aber eben nicht die Küche, die das Kochen einschlagen wollen, sondern diese Richtung, sondern du wolltest schon als Bub Brauer werden. Hast dann eine Schnupperlehre bei uns in Nesselwang, da hat es eine Brauerei gegeben, gemacht?
Genau, früher war ja Nesselwang ein starkes Brauereidorf und das hat sich so ergeben. Während meiner Zeit auf der Schule macht man ja so Schnupperpraktikumslehren. Und da war ich dann mal 2 Wochen in der Brauerei, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann war für mich in der 10. Klasse eigentlich schon klar, wenn ich dann mal mein Abitur geschafft habe, dann will ich eigentlich Brauer werden. Und der Gang, dann eine Lehre zu machen, das war damals eine gute Mischung, weil man gesagt hat, wenn man später mal wirklich was praktisch brauen will, dann muss man es auch praktisch erlernen. Und dann bin ich so zum Dachsbrauer nach Weilheim gekommen, das ist eine kleine Brauerei hier vor den Toren von Minke. Und bei dem habe ich wirklich handwerkliches Brauen von der Pike auf gelernt. Mhm. Und als Abiturient kann man dann eine Lehrzeitverkürzung beantragen. Das habe ich dann gemacht, weil mich dann gleich das Braumeisterstudium in Weinstephan angehängt habe, weil einfach diese Meisterausbildung auch dazugehört. Dass, wenn man später mal selber Bier brauen will, dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man auch Meister ist oder Diplom-Braumeister.
Wir haben vorhin beim Simon schon gehört, seine Stationen als Koch, die ihn durch ganz Deutschland geführt haben und dann natürlich auch ins Ausland. Auch bei dir gibt es einige Stationen. Erzähl uns das mal, wie ist das da weitergegangen? Du wolltest dich eigentlich selbstständig machen, Braumeister, aber ein Brauhaus baut man jetzt nicht einfach so schnell mal auf. Das ist ja schon mal eine Rieseninvestition. Was war da dein Vorhaben?
Ja, du brauchst ja da ein bisschen Vorplanungszeit. Und nach dem Studium war ja auch die Frage, jetzt musst du jetzt erstmal irgendwo was arbeiten und auch Geld verdienen. Und dann habe ich mich beworben mit mehreren so typischen Gasthausbrauereien. Also das war ja mein Ziel. Ich wollte ja eigentlich als Brauer meine eigene Brauerei und als mit der gastronomischen Erfahrung natürlich dann am besten in Verbindung mit einem Gasthaus.
Was jetzt im Schlossbrauhaus natürlich endlich seit einigen Jahren verwirklicht ist.
So, aber da sind wir noch nicht. Geschafft hab,
ja. Ja, aber da sind wir noch nicht.
Genau, aber damals nach dem Studium war halt dann die Frage, was machen wir? Und dann gab es viele freie Stellen, die Richtung Industrialisierung der Bierbrauerei gegangen sind. Einfach Automatisierungstechnik in der Brauerei. Da kommt die Software mit dazu. Und da bin ich dann in Rankweil in Vorarlberg bei so einer ganz kleinen Firma gelandet, die aber weltweit Brauereien in Betrieb genommen haben. Also praktisch die Brauerei und technisch die Software und die Automatisierung dazu.
Also was, wie muss ich mir das vorstellen? Die liefern dann Sudkessel und alles, was dazu gehört, Leitungen und...
Na, natürlich, die Brauereien wurden von einer großen deutschen Firma, von Krones, gebaut. Und wir waren quasi die Inbetriebnehmer. Also wir waren einmal die technologischen Inbetriebnehmer, die das Bier dann gebraut haben. Und wir waren die Softwareentwickler, die Software dazu erstmal geschrieben haben und dann in Betrieb genommen haben. Also alles aus einer Hand dann. Und der Chef von der Firma, das war eben, waren 2 Brauer. Und die beide aber mit schon sehr softwareaffin waren. Und die haben uns dann, wenn du nach dem Studium danach gekommen bist, hast du erstmal natürlich wieder ein halbes Jahr Ausbildung machen müssen, dass du die in diese Automatisierungstechnik einlernst und auch dieses Softwarewissen dir aneignest. Und das war aber dann sehr interessant. Und dann noch am, sage ich mal, Crashkurs in Software in Vorarlberg ist es dann losgegangen. Dann haben die uns überall noch geschickt. Wir waren dann Start war in Rumänien, dann war ich sehr lange Zeit in Serbien. Da haben wir wirklich eine riesige Brauerei gebaut und dann in Betrieb genommen in mehrere Bauabschnitte. Dann war ich sehr lange in Spanien, Barcelona. Das war wirklich ein großes Projekt. Da haben wir an einem Tag natürlich viel mehr Bier gebraut, als ich jetzt in einem ganzen Jahr bei mir braue, von den Mengen her. Und dann war ich aber weiter weg. Wir waren mal in Mexiko, haben ganz anders außerhalb vom Reinheitsgebot Bier gebraut. Da schlägt mir dann die Hände über den Kopf zusammen als bayerischer Bierbrauer und was da, wie das Bier dort gebraut wird und was es da alles für Tricks gibt natürlich. Mit denen kommt man auch in Berührung. Und dann war ich zum Beispiel mal in Vietnam. Das war auch eine sehr interessante Station, weil natürlich da die ganze Grundvoraussetzung, was man sich ja bei uns nicht vorstellen kann, einfach bei uns gibt es klares Wasser aus der Leitung, das man natürlich dann auch höchst qualitativ benutzen kann zum Bierbrauen. Jetzt, wir brauchen keine Wasseraufbereitung, um Bier zu brauen. Und da gibt es einfach kein sauberes Wasser. Also du brauchst ja erstmal die ganze Technik, dass du Wasser aufbereiten kannst, dass du überhaupt braufertiges Wasser hast. Und das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, weil du ja mit ganz anderen Grundzutaten arbeitest, als du jetzt gewohnt bist. Also das war schon sehr interessant und da habe ich auch ziemlich viel mitgenommen.
Wenn Sie jetzt vergleichen, weil du sagst, in Barcelona war so ein Riesenausstoß, was du in deiner kleinen, in deinem kleinen, vergleichsweise kleinen Schlossbrauhaus jetzt brauchst. Wenn wir da bei uns aus dem Fenster ausschauen, muss man ja die Namen sagen, nebendran Spaten und Löwenbräu. Ist das vergleichbar, was du da in Barcelona gemacht hast?
Wenn du jetzt schätzt. Barcelona steckt dich schon natürlich in die Tasche.
Tatsächlich.
Alle zusammen da. Ja.
Aha, weil das, wenn man da, man ist ja hier, wenn man überschaut, schon beeindruckt.
Ja.
Aber dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das ist eine andere Liga, ja.
Der Andreas Helmer spricht über seine Braumeisterlaufbahn. Und 2011 war dann ein ganz besonderes Datum, wo die Gemeinde Schwangau mit einem Anliegen an ihn herangetreten ist oder was umgekehrt. Aber das erfahren wir gleich nach den Nachrichten. Und dann erfahren wir auch, wie das zusammengeht. Andi Helmer und Simon Prokschauer und das erste Schwangau Gourmet Festival.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Zu Gast bei uns heute ein Sternekoch und ein Braumeister, der Simon Prokscher und der Andreas Helmer aus Schwangau. Nochmal herzlich Grüß Gott und willkommen im Funkhaus, ihr zwei.
Grüß dich, Hannes.
Ja, in der letzten Stunde haben wir schon viel erfahren über den Werdegang eines Sternekochs und wie es den Simon Prokscher dann ins Allgäu verschlagen hat, zur Familie Helmer. Und der Andi Helmer nimmt uns gerade mit auf seinen Werdegang. Und da war dann 2011 ein wichtiges Datum für die Andi, wo es dazu gekommen ist, dass du in Schwangau zum Kurhaus gekommen bist. Und mittlerweile nennt sich das Ganze Schlossbrauhaus. Wie es dazu kam, das erfahren wir gleich. Ja. Andi, 2011 bist du ans Kurhaus Schwangau gekommen, was heute das Schlossbrauhaus Schwangau ist. Was hat sich in diesen 13 Jahren getan? Wie ist das gekommen vom Kurhaus zum Schlossbrauhaus?
Durch das, dass ich nach meiner ganzen Reisezeit als Bierbrauer in Schwangau wirklich meine eigene Brauerei machen wollte, hat sich irgendwie das ergeben, dass das Kurhaus eigentlich ein passender Ort für die Gasthausbrauerei war. Also von der Größe, vom Gebäude. Ich habe schon gebrauchte Sudkessel mal gekauft zwischenzeitlich und dann war das Kurhaus vakant und die Gemeinde hat dann Nachpächter, Nachbetreiber gesucht und dann haben wir uns so in einem mehr oder weniger langen Verfahren aber dann geeinigt, dass ich halt das Kurhaus komplett übernehmen habe können und da die Brauerei Neubau habe dürfen und dann auch den Namen ändern habe können, weil das war eher sehr wichtig, dass wir irgendwie dieses verstaubte Kurhaus-Image ein bisschen wegbringen und einfach als Brauhaus dann auftreten können und das dann so umzuwandeln. Und jetzt haben wir das quasi seit 2011 nach einer sehr schnellen Umbauphase, das war wirklich eine ziemlich stressige 2 Monate, haben wir da dann im Dezember eröffnet und haben das jetzt halt einfach so schrittweise vom Kurhaus zum Brauhaus umbaut, also jetzt auch rein vom ganzen Gebäude. Jetzt während Corona habe ich nochmal eine große Umbaumaßnahme gemacht im Außenbereich, dass es auch optisch einfach dass wir das Kurhaus-Image einmal ganz loswerden. Und das haben wir jetzt, glaube ich, nach über 10 Jahren haben wir das dann schon doch geschafft, dass das jetzt wirklich das Brauhaus ist.
Mhm. Wobei du natürlich profitierst, möchte ich jetzt immer so sagen, oder es so einordnen, dass aus diesen Kurhauszeiten, es gibt einen schönen Saal, es gibt natürlich eine Bühne dazu, die man, was du für alle möglichen Anlässe nutzen kannst.
Na genau, die Funktionalität vom Kurhaus ist ja weiterhin erhalten. Wir haben auch viele Veranstaltungen, die wir einfach weiterhin durchführen. Also Standkonzerte von der Musikkapelle, andere Konzerte. Jetzt am Wochenende war erstes Jahresfrühjahrskonzert von der Musikkapelle Schwangau, wunderbar. Der ganze Saal ganz voll. Dann haben wir natürlich Platz für Hochzeiten in alle Größenordnungen durch diesen großen Raum, die ganzen Faschingsveranstaltungen, die bei uns stattfinden mit der Bühne, da sind wir super aufgestellt. Und ich habe aber auch die Flexibilität mit mehreren kleineren Räumen, dass ich für ja, nahezu alle Gruppengrößen was anbieten kann, bis zu 600 Personen. Mhm. Und das ist natürlich super. Und diese Flexibilität, die haben wir jetzt die letzten Jahre schon immer besser ausgebaut, dass das wirklich auch gut funktioniert.
Du hast deine eigenen Ideen also in dieses Haus mit reingebracht, hast deinen Kindheitstraum verwirklichen können, hast deine Sudkessel, die du schon vorher mal erstanden hast, dann da eingebaut. Jetzt habt ihr eine Brauerei, aber es gibt auch eine Schnapsbrennerei.
Genau, das hat sie dann auch. Das war auch wieder so ein Zufall. Wir haben im Keller so eine relativ große Bar, wo wir gesehen haben, wir betreiben die mal als Bar, dann haben wir sie als Tanzlokal, ja, das war auch ein bisschen angestaubt, dann haben wir eine Diskothek gebaut. Das hat konzeptionell jetzt nicht zum Rest vom Haus passt. Und mein Schwager, der ist auch Bierbraumeister, und mit dem sind wir dann auf die Idee gekommen, ja, wir könnten ja auch noch Schnaps selber machen. Und dann haben wir die Destillerie quasi in den Keller gebaut, was da zum Konzept super dazu passt. Und dann seitdem brennen wir unseren eigenen Schnaps im Keller.
Und jetzt kommt der Simon Prokscha wieder dazu in der Verwandtschaft über deine Cousine Franziska.
Ja.
War das jetzt naheliegend, jetzt aber Schnapsidee, dass ihr gemeinsam in deinem Schlossbrauhaus ein Gourmet-Festival machen wollt? Oder wie ist das entstanden, Simon? Haben da deine Sterne-Koch-Wurzeln oder Verbindungen sich so geregt? Oder was hat da in dir gekribbelt? Wie ist das zusammengegangen zwischen euch zwei?
Ich glaube, Schnaps haben wir da nicht getrunken. Ist jetzt, ich glaube nicht, nee.
Erst danach.
kommt dann noch. Ja, entstanden ist es halt, wir haben gesagt, wir müssen halt, also ich habe, muss vielleicht dazu sagen, in Frankfurt habe ich so eine Art von Festival schon zweimal gemacht. Da hat sich das Sommerfest genannt, und da war es nicht ganz so groß wie jetzt. Also jetzt haben wir so um die knapp 40 Stände, damals waren es so um die 25, und vom Konzept her ähnlich, dass man verschiedene Stände hat mit Winzern und Schnapsbrennern, und man kann von Stand zu Stand gehen und eben dann direkt vor Ort mit den Köchen sprechen oder den Winzern jeweils. Und das kam eigentlich super an. Das war zweimal ausverkauft, und ja, wie ich vorhin halt schon erwähnt habe, wir haben hier so viel zu bieten im Allgäu, in Schwangau. Da ist deshalb, finde ich, einfach eine gute Gelegenheit, so ein Festival zu machen, um darauf aufmerksam zu machen, was denn alles so in der Gastronomie geht. Und das ist eigentlich der Grund. Zum einen Produzenten, Regionalität, können ja nicht nur Winzer, dann halt, wie gesagt, auch die Bierbrauer, die Schnapsbrenner dazu und halt eben die Wirtschaften. Und zum anderen halt auch, dass man so ein bisschen dem Nachwuchs aufzeigt, was alles möglich ist, wenn man den Beruf eines Koches oder einer Köchin, Hotelfach, je nachdem Restaurantfach, eine Lehre da beginnt. Und das ist halt schon sehr umfangreich. Also es gibt da schon viel zu sehen. Und deswegen ist halt vielleicht auch, also wir haben gesagt, das ist einfach wichtig. Und deswegen sind auch die Berufsschulen jeweils vertreten vor Ort. Also nicht als Stand, sondern halt auch als Gäste und Schüler oder Berufsschüler, die dann halt auch auf dem Festival kommen dürfen und halt auch sich das ein bisschen anschauen. Das ist auch irgendwo eine gewisse Investition in die Zukunft halt auch.
Um es konkret zu machen, Andi, also du stellst das Schloss Brauhaus zur Verfügung, den großen Saal, oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist also am kommenden Samstag eine, wie man so schön sagt, Neudeutsch-Indoor-Veranstaltung, oder wo Wie ist das aufgebaut?
Es ist kombiniert. Also es ist In- und Outdoor. Wir sperren quasi das ganze Gelände. Also es ist eine geschlossene Veranstaltung. Also es ist nur für die Gäste vom Gourmet-Festival an dem Tag geöffnet. Und wir nutzen natürlich den Saal. Wir brauchen den Platz vom ganzen Gebäude, dass wir diese Stände alle gleichmäßig gut verteilen können. Und haben aber auch ein paar Stände auf der Terrasse. Auch da haben wir eine große Terrasse, die auch überdacht ist. Also da sind wir wetterunabhängig, witterungsbedingt können wir da gut ausweichen. Und wir haben auch so eine kleine Almhütte auf dem Grundstück stehen, in der wir auch ein paar Stände reinpacken werden, sodass die Leute sich wirklich da auch ein bisschen bewegen können, dass die das Erleben auf mehrere Stände verteilen können und dass wir auch musikalische Umrahmung haben, die wir dann auch ein bisschen auseinanderziehen und so, dass die Leute so ein spannendes, abwechselndes Programm dann haben.
Wenn wir jetzt zum Programm schauen, das kann man auf der Homepage nachschauen, schwangaugourmetfestival.de. Also, Simon, es sind da Köche, Winzer, Schnapsbrenner, Bierbrauer. Erzähl uns mal ein bisschen, wen habt ihr da gewinnen können? Und was kann ich dann machen, wenn du sagst, geschlossene Veranstaltung? Was erwartet mich dann da? Was darf ich tun? Und ja.
Ja, zunächst wollten wir halt erstmal die Schwangauer Wirte ansprechen, um zu sagen, wir haben jetzt irgendwie ein Event, was wir planen für uns alle. Macht's mit. Klar, natürlich, logistisch hat jetzt nicht jeder Zeit. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen Saisonstart, das umzusetzen, aber es sind doch schon einige dort. Also Schwangauer Wirte sind gut vertreten, die es dann halt auch eben vor Ort zu sehen gibt. Die werden dann halt unterschiedliche Gerichte kochen. Da haben wir zum Beispiel einen der Domme, der kocht dann eine Schwager Carbonara mit hausgeräuchertem Speck oder hausgetrockneten Speck. Und der Timo zum Beispiel, der macht dann ein Saibling aus Lech Aschau. Das ist gerade vor Ort im Tirol, bei uns so 20 Minuten entfernt. Also da funktioniert das auch super, dass man die Produzenten regional oder die Rohstoffe, die Lebensmittel eben mitnutzt. Und dann haben wir gesagt, wen gibt es noch so im Umkreis? Und dann, klar, da gibt es natürlich schon einige, auch Sterneköche unter anderem, die man auch so ein bisschen kennt. So ist zum Beispiel der Simon Schlachter ist jetzt im Fronten.
Im Falkenstein,
genau. Mhm. Der kommt, der hat zugesagt, dann ja von der Silberdistel, der Florian. Dann ein,
was heißt jetzt Silberdistel, Florian? Du redest da so von Insider, ihr kennt euch
ja,
von...
Das, weiß, das ist im Ofterschwang im Hotel Sonnalp. Da kocht er in dem Sterne-Restaurant. Dann... Ja, wir haben auch der Moses, das ist ganz witzig, der kommt gebürtig aus Füssen, also direkt neben Schwangau, kocht aber schon seit mehreren Jahren in der Schweiz, ist da Zwei-Sterne-Koch und der ist ganz begeistert, der ist schon ganz aufgeregt, glaube ich. Jetzt habe ich heute Morgen oder gestern Abend noch telefoniert mit ihm, der freut sich wieder zurück in die Heimat zu kommen. Und
Moses wie noch?
Moses Ceylan heißt er, genau, jetzt die ganzen Namen. Ja, wenn ich jetzt weitermache, dann vergesse ich ganz viele.
Das kann man ja nachschauen, aber ich kann mir ein bisschen hier einen Einblick kriegen auf die Gefahr hin, dass du jemanden vergisst. Wen hast du noch?
Ja, dann klar, ein paar kommen, das sind jetzt so aus der ehemaligen Bekanntschaften halt, mit denen ich selbst zusammengearbeitet habe. Der Gerald, das ist mein damaliger Sous-Chef aus Frankfurt, der war so meine rechte Hand eigentlich. Der hat einen Stand. Der Patrick, das war mal mein Küchenchef, Patrick Spieß, der hat jetzt ein neues Projekt, was er in Fulda eröffnet. Und wenn man schon irgendwie so ein Festival hat, dann ist es natürlich auch nett, wenn man ehemalige Weggefährten trifft, die man einlädt, hier nach Schwangau ins Allgäu zu uns zu kommen und ein schönes Festival zu feiern. Ja, abgerundet wird das Ganze dann halt von den Winzern. Das sind jetzt, glaube ich, 6 Winzer.
Wo kommen die dann her? Hast du da, also regional kann man es bei uns im Allgäu natürlich nicht sagen. Ja. Die müssen dann schon aus dem, was weiß ich, aus dem Badischen oder aus dem Rheingau oder aus Südtirol, wo kommen die her?
Ja, genau. Also wir haben welche vom Bodensee, das ist schon nicht so weit weg. Das ist also fast regional. Aus Rheinhessen ist jemand da und aus der Pfalz und aus Baden. So. Das ist Pfalz, ist eh gut. Also da haben wir 2 gleich. Ich als Pfälzer muss ja ein bisschen... auch einen Wein bekommen, nicht nur Bier. Und das ist...
Das Bier kommt vom Flossbrauerhaus, nehme ich an.
Wir haben natürlich unser Bier mit im Sortiment, also das komplette Sortiment vertreten. Wir haben die Mikazer Brauerei aus dem Allgäu als großen Partner gewinnen können, die sind auch dabei. Und dann haben wir noch eine kleine Brauerei aus Wald, Berghof Wald. Das ist, die haben auch eine Destille dabei, der Waldbrand. Also die machen einen kombinierten Stand Schnaps und Bier quasi. Mhm. Da.
Mhm. Sie hören, habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute bei mir zu Gast der Sternekoch Simon Prokscher und der Braumeister und Chef vom Schlossbrauhaus in Schwangau, der Andi Helmer. Wir reden über das erste Schwangau-Gourmet-Festival, das am kommenden Samstag in Schwangau stattfindet. Dieses Festival, kann man so sagen, feiert die lokale Gastronomie und regionale Produkte. Ganz wichtiges Anliegen haben wir schon gehört. Und es findet eine Verbindung statt zwischen Produzenten aus dem Allgäu mit Köchen aus der Region, aber auch mit Spitzenköchen und Bierbrauern, Winzern, Schnapsbrenner, über 30 Stände im Schlossbrauhaus und vor dem Schlossbrauhaus. Andi, aber es ist für diesen Anlass ein geschlossenes Gelände, sozusagen gewissermaßen eine geschlossene Gesellschaft. Man zahlt Eintritt. Der kommt jetzt fürs Erste gar nicht einmal so günstig daher. Da mag man zuerst einmal schlucken, aber das hat seinen Grund. Erzähl uns was.
Ja, wir sind jetzt bei 95 Euro für den Besuch von unserem Gourmet-Festival. Aber bei den 95 Euro ist ja wirklich alles dabei. Es ist quasi ein Rundum-Sorglos-Paket. Also du kannst ab 14 Uhr geht's los. Man kann also ab 2 Uhr kommen. Es gibt einen Aperitivempfang. Und dann kann man sich natürlich durch die ganzen Stände schnapulieren. Man kann an jedem Stand probieren. Man kommt mit den Köchen direkt ins Gespräch. Man kann mit den Winzern verschiedene Weine probieren. Wir haben ein paar Schnapsbrenner dabei und dann noch einen Käsestand. Das heißt, wir haben wirklich, keiner muss verhungern oder verdursten, sondern es ist wirklich üppig da.
Also das, wenn man jetzt in ein Lokal ginge, wird ja gerne mal damit geworben, all you can eat in der Zeit von bis von oder so. Das findet da so quasi statt.
So könnte man es fast nennen, ja. Mhm. Also wir haben eben von 14 Uhr bis ca. 18:30, 19 Uhr sind die Essensstände geöffnet. Und dann gibt es aber sogar noch eine After-Show-Party, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, wir probieren, dass wir dann alle Leute noch in unseren Party-Keller kriegen. Wir haben da eine Band bestellt und es gibt dann auch natürlich noch einen Mitternachtssnack und Imbiss und weiter natürlich viele Getränke an der Bar. Und dann wollen wir den ganzen Tag quasi gemütlich mit den Köchen und mit allen Teilnehmern zusammen ausklingen lassen.
Mhm. Das stelle ich mir spannend vor, dass man, was mir jetzt da gerade gefällt, dass man mit den Köchen, sofern sie Zeit haben und nicht ihre wunderbaren Gerichte gerade kreieren müssen, dass man mit den Köchen da ins Gespräch kommen kann.
Genau, das haben wir gesagt, das ist ja ein großes Ziel, dass die Köche sich wirklich präsentieren können. Und ich denke, dass es ja auch das Interessante ist für den Gast, dass er einfach dann mit dem Koch auch den fragen kann und ihn einfach trifft.
Und nebenher kann man seinen, wenn ich es da lese, seinen Schweinebauch mit Brezenknödel, Spitzkohl und lila Kartoffelpapier genießen. Oder, was habe ich da, Rindertatar vom Simmentaler Weiderind mit Ochsenschwanzgelee, lauwarmen Kartoffeltrüffelschaum und Knuspermüsli. Und so geht es durch. Spannende Sache, Simon.
Ja, so macht halt jeder seinen Stand, jeder Koch kann sich präsentieren und kann natürlich zu seinem Gericht dann dementsprechend vor Ort direkt mit dem Gast darüber sprechen, was er sich dabei gedacht hat, was er da gerade kocht und welche Produkte halt auch er bezieht. Und jetzt bei uns zum Beispiel am Stand gibt es halt eben auch Tiroler Lachsforelle vom Franz, der uns die bringt, die wir dann halt eben leicht beizen und räuchern. Da gibt es dann Luftzwiebeln dazu, die haben wir selber gesammelt. Die gibt es so parallel zur Bärlauchzeit, ein Meerrettich-Eis, und da ich wahrscheinlich die ganze Zeit rumspringen werde mit dem Andi, ist da bei mir am Stand der Henry und der Hopsi, meine zwei Köche.
Mhm. Also mit dir kommt man so wahrscheinlich immer ins Gespräch und nicht nur an deinem Stand.
Ja, wahrscheinlich schon. Mal schauen, wie es wird.
Ja, das habe ich jetzt gleich nachvollziehen können. Und du hast es ja jetzt schon erklärt, aber erklärungsbedürftig wäre es für mich zum Beispiel vom Simon Schlachter, vom Sternekoch vom Falkenstein, Baubun und Pulled Pork. Was macht der?
Ja, da glaube ich, da muss man schon hingehen. Und dann ja, also das ist so eine Teigtasche. Aus dem Hefeteig wird das gemacht. Und da macht er halt eben seine, das ist jetzt eher so asiatisch, würde ich sagen, was da der Simon kocht. aber wahrscheinlich auch mit regionalen Zutaten. Mhm. Das müsste man fragen, das weiß ich jetzt selber nicht. Also, aber ich denke, bin mir relativ sicher, ja.
Habe ich vorhin vergessen einzuhaken, weil du vorhin, weil du jetzt das Asiatische ansprichst, möchte ich das da nochmal nachholen. Du hast vorhin angesprochen Fusionsküche, man liest das heute immer mehr. Du hast es für dich auch in Frankfurt praktiziert, in dem Sersrabur, da wo du deinen Stern her hast.
Genau.
Wie inspiriert dich das heute für deine jetzt doch eher wieder bodenständigere Küche, die du für dein Hotel Helmer in Schwangau, in die Küche, wo du, ich nenne es jetzt mal so, eingeheiratet hast, mehr oder weniger. Wie verbindest du das oder was inspiriert dich da? Wie setzt du asiatische Einflüsse um, eventuell mit heimischen Produkten? Wie geht das? Statt Koriander, Petersil oder wie ja, muss man sich vorstellen?
So in etwa, ja. Nee, also ich meine, das ist ja wie, wenn ich jetzt ein Schreiner fragt. Es gibt unterschiedliche Techniken und in Japan gehen die anders mit einem Stück Holz rum, um wie jetzt in Schwangau zum Beispiel. Aber trotzdem ist es ja irgendwie ein Stück Holz und ich habe mein Werkzeug und verarbeite es. Und es ähnelt sich natürlich schon alles. In Asien ist halt einfach, gibt es halt schon sehr lange, also speziell zum Beispiel in Japan, gibt es schon sehr lange sehr, sehr hochwertige Kochkultur oder Gastronomie. Und ja, in Deutschland ist es jetzt noch nicht so lang, hat es noch nicht so lange Tradition. Ich sag mal, die letzten 100 Jahre, wo da viel passiert ist. Deswegen ist es alles ein bisschen ähnlich, aber das stimmt schon, es gibt halt Techniken, also ich glaube beim Simon Schlachter kann man das jetzt gut sagen, wenn er jetzt hier sein Schweinefleisch herbezieht aus der Region und dann eben diese Baobuns heißt es, diese Teigtaschen, was es ja überall in Asien gibt, also von Vietnam bis über China, über Japan, diese Teigtaschen oder auch dem Sums, das gibt es dort überall gefüllt und so interpretiert er das eben und das ist heute ja der asiatische Einfluss schon oft spürbar. Also wir machen das jetzt bei uns nicht so im Hotel, aber ja, es also ist auch nichts Schlechtes dran, weil also irgendjemand hat es irgendwann mal erfunden oder irgendjemand war der Erste, aber wer das jetzt genau war, das kann man auch gar nicht so sagen. Also dass man jetzt den Spargel vorher schälen muss, das hat vielleicht irgendjemand sich mal gedacht, hat probiert, da schmeckt es ja noch besser und so hat man das halt einfach danach weiter so gemacht. Das kann man jetzt nicht, also, oder genau wie beim Bier, ist es ja genau ähnlich, oder? Irgendjemand hat halt mal so eine Grießsuppe oder was, so eine Malzsuppe stehen lassen und danach ist ein Bier draus geworden, ja super.
Die Ägypter haben es mal erfunden und dann hat man mal das Reinheitsgebot erfunden, um das Ganze in einen Rahmen zu bringen.
Mhm. Aus dem Nahen Osten kommt vor Tausenden von Jahren schon. Aber auch nochmal ein spannender Punkt, Andi, weil du vorhin erzählt hast, auf deinen, ich nenne es jetzt Wanderjahren, wo du auf der ganzen Welt umeinander gekommen bist und Brauanlagen mit installiert hast und zum Laufen gebracht hast und gesehen hast, wie die da vor Ort in Mexiko oder in Südamerika oder in Spanien oder auf dem Balkan Bier brauen. Nochmal Stichwort Mexiko, wo du gesagt hast, es geht schon los mit dem Wasser, wo man kein sauberes Wasser gekriegt hat. Wir haben wunderbares Wasser da. Jetzt musst du natürlich fast als bayerischer Brauer ein gnadenloses Plädoyer halten fürs Reinheitsgebot, aber klär uns doch nochmal ein bisschen auf, was kann man denn noch ins Bier tun? Also ich bin da eher arg konservativ und denke mir, ein Bier trinke ich so, wie ich es kenne.
Ja.
Und vielleicht ist es aber auch super voreingenommen, was der Bauer nicht kennt, trinkt er nicht in dem Fall.
Ja, na, es gibt natürlich ja wunderbare Biere, muss man ja sagen, die auch außerhalb vom Reinheitsgebot kreiert sind. Also wenn man jetzt nach Belgien schaut, gibt es diese Biere mit den Fruchtzusätzen, wo ja wunderbare Biere sind. Aber wenn man dann natürlich das industriell betrachtet, dann sind die Zutaten, wo man Geld sparen kann, wenn man dann Mais zum Beispiel verwendet, anstatt, also in Deutschland, wir verwenden ja Gerstenmalz, also vermelztes Getreide von der Gerste oder Weizen, dann sind die Rohstoffpreise natürlich günstiger und damit kann man günstigere Biere produzieren, die dann natürlich außerhalb vom Reinheitsgebot aber liegen, was bei uns verboten ist. Und wenn man dann diese Rohstoffe verwendet, Reis, Mais, Rohgerste, dann braucht man aber natürlich wieder andere Hilfsmittel, dass der ganze Brauprozess überhaupt funktioniert.
Was jetzt daraus her auch bei dir, deine Bestrebung wieder zurückzukommen oder dein Wunsch, zurückzukommen nach Schwangau und sich wieder zu beschränken, ein bisschen aufs Kleinere. Das war immer dein Wunsch, eine kleine Brauerei zu machen, was du jetzt hast. Ich meine, es ist ein großes Wirtshaus, aber für Brauereiverhältnisse ist es eine Mini-Brauerei.
Die Brauerei ist wirklich eine Mikrobrauerie, wie man sagen würde, oder Craft-Brauerie. Also wir fallen genau in diese Kategorie, weil wir haben wirklich ein sehr handwerkliches Bier. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Kühlschiff, was es bloß nur in wenige Brauereien gibt. Ich habe das so gelernt bei meiner Lehrbrauerei. Da hat man auch ein Kühlschiff gehabt, mit dem man noch gearbeitet hat.
Das heißt, was?
Das heißt, man schlägt die heiße Würze in so eine offene Wanne aus. Und früher, wo es noch keine technische Kühlung gab, hat man das wirklich dann im Winter über Nacht standen lassen, dass es abkühlt. Also man hat eine große Fläche, wo das abkühlt. Und bei uns hat es halt den Effekt, dass der Gast mitkriegt, man braut, man riecht es, man hat ein bisschen einen Bezug zu dem Produkt. Also um das geht es eigentlich, um dem Gast einfach das Produkt Bier oder halt in dem Fall Würze näher zu bringen, dass er was vom Brauvorgang überhaupt mitkriegt. Weil sonst passiert das ja nur in geschlossenen Kesseln. Also man riecht das zwar ein bisschen, aber der Gast kriegt das jetzt nicht genau mit, in welchem Produktionsschritt ist jetzt die Bierproduktion im Moment.
Dieser Bezug aufs Regionale oder dieses Bewusstmachen des Regionalen, also da kriegt man Bierbrauen hautnah mit. Und Simon, das ist ja auch von dir ein Anliegen, das habe ich im Vorgespräch ja auch schon so wirklich immer wieder rausgehört, dass du Wert drauf legst, das Produkt kommt ganz nah von unserer Küche. Tier wie auch Pflanze, alle Produkte, die bei dir in der Küche landen.
Ja, also alles funktioniert leider nicht. Also Salz und Zucker müssen wir trotzdem irgendwo bestellen, aber also vieles. Also man muss ja auch nicht alles haben, was man anbietet im Restaurant. Also ich glaube, die Zeiten sind fast vorbei, wo ein Wirtshaus oder Wirtschaft 100 Positionen an Speisen auf der Karte hat. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Und wir haben eine recht kleine Karte, haben aber dafür eine ausführlichere oder größere Tageskarte. Das ist so unser Konzept. Und dann schauen wir halt einfach, was es gibt und was wir halt, natürlich auch, worauf wir Lust haben heute und was wollen wir kochen für unsere Gäste. Und dann ist es halt wirklich so, wie man es sich vorstellt, der Jäger kommt, schießt den Hirsch, sagt hier, ich bringe euch den Hirsch und eine Woche später, wenn man den ein bisschen abhängen lässt oder zwei Wochen, dann gibt es einen Hirschbraten oder einen Hirschrücken oder was auch immer auf der Karte. Also schon auch so. Also auf der Tageskarte ist es halt einfach so. Und das ist ja eigentlich nett. Also man muss gar nicht so weit schauen, wo kriege ich was her. Man muss nichts importieren. Es ist eigentlich alles vor Ort. Und es gibt Butter aus dem Allgäu. Es gibt ja schon viel. Und das, also wenn man so ein bisschen Techniken beherrscht, dann kann man da auch was Besonderes draus machen. Und was Ungewöhnlicheres auch. Das ist halt eigentlich ja so das, was halt eigentlich wünschenswert ist. Also wir können ja nicht, es ist ja alles nicht endlich und wir können ja, müssen ja schauen, dass wir so ein bisschen vielleicht da wieder einen Schritt zurück machen. Es muss nicht alles abrufbar sein auf die Sekunde. Kann ich bei großen Online-Lieferanten alles von heute auf morgen bestellen. Ab und zu brauchst halt mal. Es gibt jetzt halt das und fertig.
Ja, am schönsten sehen wir es ja gerade in der Zeit jetzt gerade. Also da hat sich das immerhin noch ein bisschen erhalten, Stichwort Spargel.
Ja, zum Beispiel, genau.
Bärlauch, so sowas.
Das gibt es halt jetzt, genauso wie Erdbeeren. Also einen weißen Spargel gibt es halt jetzt wirklich nur zu der Saison. Und freilich kommt der aus Bayern und macht ja auch gar keinen Sinn, den jetzt irgendwo anders herzubestellen. Und da kennt es jeder. Also man könnte es noch viel konsequenter machen. Es wäre wünschenswert, also für mich als Koch eh. Klar, wir haben auch ein großes Hotel, wir haben Hotelgäste, die wollen natürlich was zum Essen, die wollen es nicht jeden Tag nur Spargel und Salzkartoffeln haben, aber die wollen ein bisschen Abwechslung, brauchst dann schon, aber es muss ja auch nicht zu viel Abwechslung sein. Es kann auch schon einfach die Sachen, die man halt vor Ort hat, sein und damit sind ja die meisten zufrieden. Krautkrapfen zum Beispiel ist gut, die gehen bei uns wie die Feuerwehr, jeder mag Krautkrapfen essen und das ist ja eigentlich ein traditionelles Allgäuer Gericht und jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist ein bisschen Handwerk dabei. Trotzdem kommt es wahnsinnig gut an und die Leute finden es gut.
Also auch da die Besinnung auf Saisonales, Regionales und Saisonales. Also das, vielleicht sind wir bisher auch wirklich alle ein bisschen zu sehr so unterwegs gewesen. Durch die Supermarktkultur, man geht rein und nimmt das, was man jetzt gerade Lust hat. Zu jeder Zeit, alles soll verfügbar sein. Ja, am kommenden Samstag kann man Einblick kriegen in Küchen und Töpfe und Pfannen von Spitzenköchen beim ersten Schwangau Gourmet Festival. Simon Prokscha, du bist selber ein Spitzenkoch. Deine Kollegen, Kolleginnen, die kommen am Samstag nach Schwangau ins Schlossbrauhaus zum Andi Helmer und sie ja, lassen uns teilhaben an ihrem Wissen, an ihren schönen Gerichten. Alle Speisen und Getränke sind ja im Eintrittspreis inbegriffen. Und das Ganze geht aber alles tatsächlich ins Produkt. Deine Kolleginnen und Kollegen sind ohne Gage, reisen ohne Gage an.
Ja, tatsächlich. Also keiner der Mitwirkenden erhält eine Gage. Klar, wir haben ein bisschen Musik, die gehört dazu, die sind vor Ort. Aber alle, die halt wirklich am Stand kochen, das, was wir denen mitgeben, ist halt der Wareneinsatz. Und auch nur so ist halt der Eintrittspreis überhaupt machbar. Wenn man da noch große Gagen zahlen würde, würde das leider nicht funktionieren. Aber ich meine, das spricht ja auch für sich, dass das Produkt ja auch ein Stück kosten soll auch und dass man das halt eben auf den Teller kriegt. Und wir haben insgesamt, glaube ich, 21 Essensstände. Ja, wer die alle essen will, da braucht vielleicht doch zwischenzeitlich mal einen Schnaps. Auch das gibt's. somit ja, ist das halt eigentlich keine gewinnbringende Veranstaltung an sich. Was uns viel wichtiger ist, ist, dass das eine Veranstaltung ist, die Kommunikation weitergibt, die halt Gewinn bringt für uns als Gastronomen sind. Jeder soll was davon haben, dass er auch mit an dem Stand ist.
Mhm. Ja, und auch das, so wie ich das jetzt mitkriege, ich bin leider am Wochenende nicht da, aber so wie ich das mitkriege, kann man da hingehen und es trägt dazu bei, ein Bewusstsein zu entwickeln für unsere Produkte aus der Region und was mit denen aus Spitzenkochhand und vielleicht auch aus eigener Hand, wenn man es daheim mit diesem Bewusstsein herangeht, was da entstehen kann.
Ja, genau. Also das ist es auch. Es gibt ja nicht nur Spitzenköche als solche. Es gibt jetzt zum Beispiel, also es gibt ja ganz normale Wirtschaften. Das sind für mich auch Spitzenköche, wenn die regionalen Produkte verwenden, aber die halt auch wirklich... Also zum Beispiel der Olli macht mit dem Lubosch zusammen die selbstgefangenen Renken, die er verarbeitet und bringt die auf den Teller. Das ist halt auch sau cool. Also wer macht das denn dann irgendwie? Daheim macht das vielleicht niemand, aber da wird es halt auch einfach gemacht. Und da Gelegenheit zu haben, denen über die Schulter zu schauen, was machen die? Und jetzt erzählt halt der Olli, ja, wie hat er jetzt da die Renke gefangen und was für ein großer Hecht war noch dabei oder was für ein Barsch. Das ist natürlich auch schon irgendwie eine tolle Gelegenheit. Ja.
Und ja, Andi, du hast es erzählt, über mit Brauer im Schlossbrauhaus, mit Brauereiwesen kommt man dann natürlich selbstredend in Berührung.
Genau, also wir haben ja aktuelles Maibock-Zeit, also ob jetzt der 1. Mai erst noch kommt, aber der Maibock ist schon im Ausschank, den werden wir da natürlich präsentieren. Und ich habe auch meine Brauer alle vor Ort, man kann die Brauerei auch besichtigen, also wir machen so kleine Rundgänge oder kleine Brauereiführungen, wer Lust hat, sich das anzuschauen und kleine Verkostungen im Keller. Und dann haben wir aber natürlich auch noch unsere Kollegen von Mekatzer mit da, wo man auch Biere verkosten kann. Und dann noch die Brauerei aus Wald. Ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt dann. Mhm.
Nochmal ein Wort zum Wein. Simon, du kommst ja als gebürtiger Pfälzer, Karlsruhe geboren, muss man Wein unterscheiden.
Das ist nicht so weit weg von der
Pfalz. Aber da sind wir noch badisch, ja. Aber jedenfalls eine Weingegend und das sind ja auch Winzer vor Ort, wo man bei uns vielleicht noch im südlichen Allgäu ein bisschen Nachholbedarf hat, sich da noch ein bisschen den Horizont zu erweitern, aber das kann man da auch.
Ja, genau. Also wir haben Winzer, also aus der Pfalz sind zum Beispiel zwei Weingüter vertreten, das ist Reichsrat von Buhl und einmal Emil Bauer. Das sind zwei Weingüter, die jetzt auch nicht so weit weg sind von wo ich herkomme. Also ganz, ganz nett dann auch, die Leute wieder zu treffen. Und ja, ich meine, guter Wein gehört zu gutem Essen, kann aber auch gutes Bier sein. Das ist halt einfach unterschiedlich. Mhm. Und wir haben jetzt bei uns glücklicherweise beides, dass wir Bier und Wein haben, also Biertrinker wie auch Weintrinker. Gibt auch alkoholfreie Sachen. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt hier sagen, es gibt nur Bier und Wein und Schnaps.
Kaffee haben wir dabei. Lokale Kaffeerösterei aus der Nähe vom Oktoberdorf. Der Muckefuck Kaffee, das ist auch eine ganz kleine Rösterei. Der ist auch mit an Bord, macht auch einen kleinen Stand. Also, das wird echt gut, das Programm.
Aha. Vielleicht dann nochmal zu der eigentlichen Vision halt auch. Das, natürlich Regionalität, Produzenten, Wirtshaus, was halt alles so gibt. Aber zum anderen halt auch wirklich nochmal zu betonen, ist halt der Nachwuchs. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass es da auch wirklich eine Veranstaltung gibt für Auszubildende, die den Schritt schon gewagt haben und die Ausbildung zu machen, denen aufzuzeigen, hey, was ist denn alles machbar und was gibt es denn eigentlich alles? Und ich meine, ich als junger Koch-Azubi mit karierten Hosen, da schaut man ein bisschen schräg aus und denkst halt, da hast du ja keine Ahnung. Und jetzt haben wir gesagt, dann laden wir halt großzügig auch jeweils Berufsschulen und Azubis ein für die Veranstaltung, die dann halt auch das im Idealfall weitertragen können und sagen können, hey, das ist ja, wir haben einen richtigen Schritt gemacht und wir können auch wirklich ganz, ganz beruhigt in der Branche bleiben und dort unseren Lebenslauf weiter verbringen. Also das ist ja auch ganz wichtig.
Also ich denke, wenn der Effekt eintritt, dann ist tatsächlich auch was für die Branche insgesamt gewonnen, weil, naja, der Gastronomie Bereich tut sich jetzt nicht so leicht, wenn man einfach nur an die Arbeitszeiten denkt, von Köchen, Kellnern, Kellnerinnen.
Ja, man ist es halt irgendwann gewohnt, dass am Wochenende.
Naja, sagst du, aber eben genau jemand gewinnen, der ja zu diesen Zeiten und auch zu diesen Tagen, gerade da, wenn andere Festtage feiern oder frei haben, dann brummt es ja in der Gastronomie, dann muss gerade da sein. Also diese Bereitschaft zu entwickeln oder zu fördern.
Ja, das Schöne ist ja, dass wenn dann Feiertag ist, dass die Leute dann zu einem in die Wirtschaft kommen. Da muss man gar nicht so weit reisen. Hat auch seine Vorteile, man kann es jetzt so oder so sehen.
Das muss man manchmal den Leuten auch erklären, dass das auch schier ist, wenn man frei hat, wenn die anderen nicht frei haben. Dann hat man mehr Raum, oft für die Freizeitaktivitäten, als am Feiertag. Hat auch seine Vorteile.
Mein Gast, der Simon Proksa, der schwingt den Kochlöffel, Sternekoch aus Schwangau, und der andere, der Andi Helmer, der schwingt sozusagen die Sudkelle, Braumeister vom Schloss Brauhaus in Schwangau. Ihr zwei, vergelt's Gott für euren Besuch, dass ihr nach München gefahren seid, und für euer erstes Schwangauer Gourmet-Festival am kommenden Samstag im Schloss Brauhaus wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und einen guten Besuch natürlich.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, ja.
Gibt es einen speziellen Gruß, Brauergruß, Koch, Köche, Gruß gibt es nicht?
Nein, direkt.
Viel Glück.
No. Und dann, gut Appetit und Prost wahrscheinlich.
Ja, und zum Wohle.
Also, Dankeschön.